Ja, solange wir das hier hochfährt, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, Ihnen heute hier ein wenig zur Technik erzählen zu dürfen, wobei ich nicht, ich hoffe, ich werde nicht allzu technisch. Müssen wir jetzt mal hier, sind wir schon am Ende des Vortrags angekommen. Das müssen wir mal hier oben starten. So, jetzt haben wir es fast. Also, ich möchte Ihnen erzählen über technische Voraussetzungen, Verbreitungs- und Nutzungskosten internetbasierter Medien. Vielleicht nur drei Takte zu mir selbst, wer mich nicht kennt. Ich war lange Zeit technischer Direktor bei RTL Interactive bis 2005, habe dort in Ossendorf, in Köln-Ossendorf, die neuen Geschäfte für RTL aufgebaut. Und damals, 2000, war die Internet-Euphorie sehr groß. Wir alle haben gedacht, wir werden reich, die da mitmachen in diesem Geschäft. Es ist anders gekommen, wie Sie alle wissen. Wir mussten eine Lernkurve durchgehen, weil einfach die Erlösmodelle, und darüber reden wir heute ja noch ganz im Einzelnen, nicht so eingetroffen sind, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Herr Reumann hat völlig recht. Heute kann jeder ins Internet. Und zwar ganz einfach. Was brauche ich dafür? Ein PC, den haben wir fast alle. Ich brauche einen Dienstleister, das nennt man Hosting oder Webfarm, und schon geht's los. Ich habe es so gemacht mit meiner Homepage. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Internetdienstleister gegangen, habe mir eine Homepage gekauft für 7 € im Monat. Da kriegt man dann so einen Baukasten, das kann jeder von Ihnen bedienen. Da sind teilweise heute schon Shopsysteme und Redaktionssysteme mit drin. Typo 3, WordPress, Joomla nennen die sich, die sind sehr, sehr leistungsfähig. Man kriegt sogar MySQL-Datenbanken dazu, das erkläre ich Ihnen jetzt nicht im Detail, was das ist. Aber es ist schon eine sehr gute Art und Weise, wie man Daten verwalten kann. Ein Haufen Speicher, 10 GB und noch 12 Domains obendrauf. Also man kann wirklich hier für 7 € im Monat sehr umfangreich ins Internet gehen. Das kann jeder von Ihnen machen. Sie müssen natürlich noch Inhalte haben, ein paar Fotos von sich selbst, von dem letzten Urlaub und ein paar Texte, dann kann es schon losgehen. Wenn man es ein bisschen schöner haben will, das ist hier mal ein Beispiel von einer Hotelseite, dann nimmt man sich eine Agentur, die kann das Ganze noch so ein bisschen aufhübschen, aber technisch ist es letztlich wieder das Gleiche. Das heißt, die Agentur macht das dann alles ein bisschen gerade und ein bisschen formeller, die bauen dann noch irgendwie noch Datenbanken ein, wo man dann vielleicht eine Suchfunktion hat und es sind auch noch ein paar Seiten mehr. Aber im Prinzip ist es wieder das Gleiche. Ich brauche wieder einen Hoster und habe wieder irgendwie meine 7 € im Monat. Vielleicht sind es auch 10, je nachdem, wen ich mir da aussuche. Aber wirklich absolut bezahlbar und überschaubar. Und die Agentur wird dann die Inhalte pflegen. Oder man macht selbst, wenn man neue Fotos hat oder neue Informationen über sein Unternehmen oder über sich selbst, kann man das auch über diese Content-Management-Systeme selber ins Internet stellen und relativ einfach pflegen. Ein bisschen komplizierter wird schon bei einer Community. Das ist eine Community, die ich mit einem Partner selber mal programmierend habe oder entwickelt habe und dann habe pflegen lassen von einer Agentur. Da war es schon ein bisschen heftiger. Sowas kostet dann 40.000 €, da geht's los. Dann kann man tatsächlich eine Community ins Internet stellen, die vergleichbar ist mit der in der Leistungsfähigkeit, zum Beispiel mit Facebook. Da braucht man sich nicht hinter verstecken. Das ist vom Redaktionssystem eine Freeware, die nennt sich Dolphin. Kann man im Internet runterladen und nutzen, um solche Communities dann ins Internet zu stellen. Da hat man dann vollwertige Community mit unterschiedlichen Bereichen, mit vielen Ebenen. Da kann man Mailsysteme einpflegen. Man kann den User Bilder hochladen lassen. Es bilden sich Gruppen. Man kann Events ins Internet stellen. Also alles das, was wir heute kennen von den Communities, geht hiermit auch. Wenn sie dann fertiggestellt ist, also wenn man die 40.000 mal einmal investiert hat, muss man dann halt monatlich mit einem Hosting rechnen, mit Hostingkosten rechnen. Das geht dann so ab 1.000 € los und, das ist ganz wichtig, je mehr Nutzer dann da reinkommen, brauche ich natürlich eine redaktionelle Betreuung. Ich muss Redakteure haben, die das Ganze pflegen, die müssen sich angucken, was kommen denn da für Inhalte rein, denn es sollen ja nicht irgendwelche Inhalte reinkommen, die am Rande unserer Gesellschaft sich aufhalten, sondern eigentlich gepflegte Inhalte, saubere Inhalte. Und ich brauche natürlich auch Programmierer, Techniker, die sich mit dem System auskennen. Man kann nicht alles auslagern. Ich muss selber eben auch das Ding weiterentwickeln können und muss abschätzen können, was mir die Agentur da verkauft und teilweise eben auch selber eingreifen. Von den Kosten skaliert das dann bei so einer Community. Das geht los eigentlich, wie ich sagte, so bei 1.000 €. Dabei bleibt es auch erstmal so bis 100.000 User. Komme ich mit 1.000 € im Monat prima aus, muss man halt überlegen, wie ich die Kohle zurückverdiene über Werbung oder andere Erlösmodelle. Und dann geht es aber relativ schnell nach oben, denn was hier die Kosten treibt, ist einfach der Traffic, der Trafficpreis. Das wissen viele nicht, dass wenn Traffic, also Internetdatenverkehr erzeugt wird, dass da immer zwei bezahlen. Das ist einmal derjenige, der den Traffic ausliefert von der Webfarm, das ist also der Inhalteanbieter, der muss den bezahlen, das, was da ausgeliefert wird, und auch der Nutzer, denn hat ja in der Regel einen Vertrag bei einem Dienstleister, 1&1 ist ja bekannt, oder Strato oder sonstige. Das heißt, der Nutzer hat dann irgendwie eine Bandbreite gekauft, DSL-Geschwindigkeit, 16 Megabit, 50 Megabit und einen Traffic, der dahinter steckt, das zahlt der Nutzer immer mit. Und somit muss man eben immer, wenn man Internetinhalte zur Verfügung stellt, gerade als Inhaltanbieter darauf achten, was ist mit den Traffickosten, denn die gehen ganz schön nach oben, je mehr Nutzer hier vorhanden sind. Und in meiner Tabelle hier haben wir das mal damals kalkuliert, bei ungefähr 2 Millionen Nutzern kommt man dann schon zusammen mit der Hardware, die ich dann noch brauche, mit Speichererweiterung, die ich brauche, mit zusätzlichen Servern, die angemietet werden müssen, so um die 50.000 Euro im Monat. Das muss dann erstmal zurückverdient werden. Und wohlgemerkt, das ist hier eine Kalkulation auf 2 Millionen User. Facebook hat 500 Millionen heute Morgen. Dazu kann man in der Presse, der wird uns jetzt alle beglücken mit seinem Mailsystem und möchte auch noch, dass wir SMS über Facebook machen. Also können Sie sich ungefähr hochrechnen. Das skaliert jetzt nicht linear, sondern da ist eine gewisse Degression drin. Aber Sie können sich ungefähr hochrechnen, mit welchen Kosten die zu kämpfen haben, denn die können da auch nicht zaubern. Man muss so eine Webfarm vorhalten, man muss die Techniker vorhalten, man muss halt hier mit diesen Kosten einfach rechnen. Wie sieht es aus bei einem mittleren Webauftritt? Ich habe hier mal den Kicker rausgenommen und mir das im Internet mal angeschaut, wie der aufgebaut ist. Was muss man da also machen? Das ist schon ein bisschen komplizierter. In der Regel hat so ein mittlerer Webauftritt natürlich eine Redaktion. Das kann ich selber als Inhalteanbieter gestalten, wie viele Redakteure ich mir da hinsetzen möchte. Vielleicht habe ich auch noch eine externe Redaktion, das heißt, wenn ich Inhalte nicht alle zentral hier in Düsseldorf erstellen möchte, sondern ganz nah dran sein möchte in der Politik in Berlin, dann habe ich noch einen Redakteur in Berlin, der ganz nah an den Fraktionen dran ist und der dann Inhalte über einen eigenen Redaktionsarbeitsplatz dann eben einspielt auf das Content-Management-System, das ist mit CMS-Cluster genannt. Und ich habe in der Regel auch noch externe Inhalte, die auch bezahlt werden müssen. Hier mal beispielhaft DPA, Wetterinhalte oder Sportinhalte genannt, die meistens automatisch eingespielt werden. Aber hier müssen eben auch pro Monat Kosten berechnet werden, um eben meine Inhalte hier aufzuhübschen. Und heutzutage Rich Media Content ist ja nun auch sehr bekannt und in aller Munde. Ich habe meistens auch Multimedia-Producer, die sich damit auskennen, wie man solche Multimedia-Inhalte eben auf so eine Webfarm bringt. Gerade so ein Kicker lebt natürlich auch davon, dass Bewegtbild im Angebot drin ist. Das heißt, es müssen irgendwie die Bilder, die reinkommen, von unterschiedlichen Quellen, manchmal sind es Fernsehbilder, MPEG-2 kodiert, dann auf MPEG-4 kodiert werden oder auf Flash-Technologie. Gibt es also unterschiedliche Technologien, um Bilder im Internet anzuzeigen. Ich habe heute hier gerade die schmerzliche Erfahrung bei meiner Präsentation gehabt, dass in der Videoverknüpfung, die Sie nachher noch sehen, hat dieses Gerät gemeint, es müsste es mit Windows Media abspielen, aber meine Datei war nicht Windows Media tauglich, es musste mit VLC Media abgespielt werden. Das sind also die kleinen Eigenarten, die man halt hat und die muss man als Programmierer oder als Multimedia-Producer bedenken, an wen adressiere ich denn eigentlich meine Inhalte, was für unterschiedliche Webbrowser, das ist auf der rechten Seite, sind denn eigentlich im Internet unterwegs, Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, das sind so die wichtigsten eigentlich, die wir im Internet finden. Natürlich Internet Explorer von Microsoft, den größten Marktanteil, aber schon schnell gefolgt von Firefox. Aus der Mozilla freien Entwicklerumgebung. Also ich muss auch gucken, wie funktionieren meine Inhalte auf den unterschiedlichen Internetbrowsern, damit sie vernünftig dargestellt werden. Und natürlich, wenn ich Geschäftsmodelle, Erlösmodelle noch entwickeln möchte, Werbung hier, die unbeliebten Pop-ups, funktioniert die Werbung mit den einzelnen Browsern, ist das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch ganz wichtig, wenn ich ein mittlerer Webauftritt bin, muss ich mir überlegen, wie komme ich denn heute in die mobile Nutzung rein. Apple, iPhone mit den Apps liegt auch letztlich hier jeden Tag in der Presse nachzulesen, welchen großen Erfolg die haben. Wenngleich meines Erachtens ein bisschen überschätzt, diese ganze Apple-Euphorie, denn der Markt insgesamt an Smartphones, das sind diese Geräte halt mit diesen Apps, die gibt es da nicht nur von Apple, sondern auch von Samsung und Nokia, von vielen anderen, der macht im Prinzip 20% des gesamten Mobilfunkmarktes oder der Endgeräte aus. Also es ist immer noch so, dass 80% der Leute halt mit den sogenannten Billighandys hier unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz, hier ist eine Entwicklung zu erkennen und wenn neue Handys gekauft werden, werden immer zunehmend immer mehr diese Smartphones gekauft, mit denen man eben sehr schön multimediale Inhalte abspielen kann. Und hier gibt es auch wieder unterschiedliche Betriebssysteme, Apple, Android, gerade mit Google TV ja auch in aller Munde, Microsoft Mobile, Symbian, um nur einige zu nennen. Auch hier muss ich wieder drauf aufpassen, als Techniker und als Redakteur, dass wenn ich Mobile Media nutze, dass eben meine Inhalte auf den unterschiedlichen betriebstechnischen Betriebsplattformen auch funktionieren. Wie ist es denn bei einem großen Webauftritt? Da ist es so, dass ich im Grunde das, was ich bei einem mittleren brauche, natürlich auch noch, dass ich das natürlich auch habe. Allerdings kann man sich dann überlegen, dass man vielleicht Live-Inhalte noch dazu nimmt. Und wenn man Live-Inhalte verteilen möchte im Internet und ganz, ganz viele diese Live-Inhalte schauen möchten, dann muss ich mir eine andere Verteilstrategie überlegen. Denn wenn ein Server ganz viele Inhalte auf einmal, eine Webfarm ganz viele Inhalte auf einmal ausliefern soll, dann ist das auch von der Anzahl begrenzt. Dafür gibt es Technologien, wie zum Beispiel von der Firma Akamai zur Verfügung gestellt. Da komme ich aber gleich nochmal im Einzelnen drauf, wie das genauer funktioniert. Und wie sieht es aus, wenn ich als großer Webauftritt unterwegs bin? Dann brauche ich natürlich das, was der Kleine und der Mittlere hat, auch. Aber zusätzlich kann ich mir noch überlegen, dass ich dann die hybriden Endgeräte noch mehr mit anschaue. Das ist eine Technik und Technologie, die gerade jetzt am Entstehen ist, seit einem Jahr. Das heißt, das Internet zieht ins Wohnzimmer ein. Warum? Weil die neuen Endgeräte, die gekauft werden, Fernseher, Blu-ray-Player, Satelliten-Set-Top-Boxen, hier hat das Stichwort genannt Analogabschaltung, in 2 Jahren, da müssen ganz viele Leute halt, die jetzt heute noch analog empfangen, umstellen auf digital und deswegen müssen sie sich dann ein neues Endgerät kaufen. Diese Geräte haben ganz oft und bei den Blu-ray-Playern zum Beispiel zu 100% ein Internetanschluss. Wenn man also hinten drauf guckt, dann ist da nicht nur diese sogenannte HDMI-Schnittstelle, um meinen Fernseher an den Blu-ray-Player anzuschließen, sondern es ist auch eine LAN-Buchse vorhanden oder viele Geräte haben auch einen WLAN-Anschluss. Das heißt, wenn ich das Gerät aufstelle und meinen Satellitenanschluss oder Kabelanschluss anstöpsel und dann dieses Setup-Menü drücke, dann sagt der Fernseher auf einmal, ich habe da ein WLAN-Netz erkannt, möchtest du dich ins Internet anschließen. Und wenn ich dann mein Passwort nicht kenne, oft hat man das ja verlegt irgendwie, dann stellt man fest, auch der Nachbar, der hat ein WLAN-Netz, der hat kein Passwort, logge ich mich da rein, macht ja nichts und bin dann trotzdem im Internet. Und wenn ich einen WLAN-Stecker zur Verfügung habe, das haben noch nicht die meisten Leute, dann stecke ich den eben hinten rein und bin dann mit diesen hybriden Endgeräten auf einmal im Internet und kann dort zusätzliche Inhalte abrufen. Da komme ich aber gleich nochmal im Detail auf. Was kostet denn so ein großer Webauftritt? Ich habe mal so ein bisschen überlegt, wie war das denn damals eigentlich bei RTL in der Redaktion? Da haben wir mit ein paar Kollegen noch gesprochen. Also ich habe hier mal nur exemplarisch gesagt, WDR, RTL oder Kölner Stadtanzeiger. Ich denke, das kann man in etwa so ein bisschen miteinander vergleichen. Ich möchte jetzt keine Größenclusterung machen oder sowas. Das ist aber, das sind für mich große Internetauftritte. Man muss einfach damit rechnen, dass ich erstmal natürlich viele Redakteure brauche. Solche Inhalte kommen nicht von alleine. Die müssen halt gepflegt werden, jeden Tag. Und zwar in der Regel auch für verschiedene Ausspielplattformen, also online, mobile, Hybrid, Teletext hier als Stichwort. Und da kommen schon mal 50 bis 100 Redakteure zusammen. Wir haben ja auch, glaube ich, einen Vertreter von Kölner Stadtanzeiger. Vielleicht kann der nachher noch mal in der Kaffeepause sagen, wie viele Redakteure und Stadtanzeiger unterwegs sind. Aber bei RTL damals war das so. Und ich muss eben aufpassen, das hatte ich eben schon erwähnt, dass ich meine Inhalte an die verschiedenen Ausspielwege immer wieder anpasse. Aber wenn ich die Redaktion habe, brauche ich noch ein bisschen mehr. Ich brauche auch Techniker, ich brauche Datenbankspezialisten, ich brauche Programmierer. Da kann ich auch mal rechnen. 10 bis 40 Leute, je nachdem, wie komplex mein Auftritt ist, wie viel Rich Media Content ich dabei habe, kann ich mal oben drauf packen. Und ein Techniker kostet schon mal schnell 40.000, 50.000 Euro im Jahr, können Sie sich ausrechnen, was da nochmal zusammenkommt. Die Technik an sich muss bezahlt werden. Da habe ich mal jetzt irgendwo 1,5 bis 3 Millionen Euro pro Jahr hingeschrieben. Warum? Ich brauche ein leistungsfähiges Content-Management-System, ein Redaktionssystem, über das die Inhalte eingepflegt werden und das so leistungsfähig ist, dass ich eben nicht nur das Internet bediene, sondern auch die anderen Ausspielwege mit bedienen kann, also online hier genannt oder hybride Endgeräte. Ich brauche Datenbanken, ich brauche ein Reporting-Tool. Ich will ja wissen, wie wurden die Seiten abgerufen und damals bei RTL haben wir das so gemacht, wir haben die Klickphase uns angeschaut. Wir haben genau angeguckt, wenn einer an der Homepage drauf ist, wo geht er dann hin? Und wenn er irgendwie abbricht nach der zweiten oder dritten Ebene, nach dem zweiten oder dritten Klick, warum bricht er denn da ab? bei der Konferenz falsch oder hat die Technik nicht funktioniert. Also es wird sehr genau, dieses Reporting wird sehr genau in den Unternehmen angeschaut und analysiert, um jeden Tag letztlich wieder den Content und die Technik zu optimieren. Rich Media Produktion, also Video, Audio, Streaming, gerade schon benannt. Softwarelizenzen, ein Riesenbereich, immer wichtiger, hier als Stichwort Digital Rights Management genannt. Die Inhalte kann man nicht einfach so frei ins Internet stellen und für jedermann nutzbar machen. Kopierschutz hier als Stichwort. Ich muss also hier unbedingt aufpassen, dass ich hier Digital Rights Management Systeme habe, die auch natürlich dann bezahlt werden müssen. Und Billingsysteme, auch die kosten Geld, zumindest dann kommen wir ja gleich noch drauf bei den Erlösmodellen, wollen diejenigen, die Billingsysteme, also Abrechnungssysteme zur Verfügung stellen, einen Anteil von meinen Erlösen abhaben. Aber ich muss auch die Billingsysteme pflegen, wenn es nicht ein Dienstleister macht, wenn ich das selber da im Blick halten will. Auch das kostet mich technologisch und von den Lizenzen Geld. Im Hosting, also das ist die Technik, die Technologie, die irgendwo nicht bei mir raussteht, sondern irgendwo bei einem Dienstleister steht, muss ich auch richtig viel Geld ausgeben. Ich hatte Ihnen ja gerade das bei der Community genannt, 50.000 Euro im Monat. Das geht aber schnell hoch. Je nachdem, wie meine Inhalte genutzt werden hier, ich habe mal auf 50.000 bis 300.000 im Jahr für so einen großen Webauftritt genannt, das geht ziemlich schnell hoch, aber immer abhängig natürlich von der Art der Nutzung, wie viel Streaming-Content wird da genutzt. Und das Stichwort hier auch wieder Server, Digital Rights Management, Speicherkapazitäten, Softwarelizenzen und der Traffic. Der Traffic kostet 10 Cent pro Gigabyte. Das sagt Ihnen jetzt nicht viel, will ich auch nicht näher darauf eingehen, wie sich das zusammensetzt, aber ich komme gleich nochmal an einem praktischen Beispiel drauf, was das dann eigentlich heißt. Und das Akamai-Streaming, also wenn ich wirklich an viele Zuschauer oder viele Konsumenten auf einmal den Inhalt verteilen möchte, kostet auch nochmal irgendwo zwischen 42 Cent pro Gigabyte, also da kann man immer nochmal sagen, dass sich da die Traffic-Kosten durch solche modernen Verteiltechnologien schnell auch nochmal verdoppeln können. Hier nochmal ein Chart zu den Traffic-Kosten, weil es einfach ein ganz wichtiger Merkposten ist. Ich habe hier unten mal ausgerechnet, so 60 Minuten Video mit einer 600 Megabit Qualität, das ist so die untere Grenze, die wir heute kennen. Als Standardfernsehen im Internet mit MPEG 4 kann man sagen, brauche ich 1 Megabit, also schon ein bisschen mehr, fast das Doppelte. Für HDTV gibt es schon Anbieter, die mit 3 Megabit unterwegs sind. Aber ich habe jetzt hier mal so gerechnet auf die unterste Qualitätsstufe, die man eigentlich so haben sollte. Mit 1 Gigabyte pro 10 Cent kostet mich eine Stunde halt dann als Inhaltanbieter 2 Cent pro Zuschauer, pro Abruf 2 Cent. Muss ich immer kalkulieren. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Excel-Tabelle aufgezeigt. Wenn ich also 1 Million Abrufe habe von meinem Content, dann kostet mich das 20.000 Euro. Wenn es 3 Millionen sind 70.000 Euro fällig. Und wenn ich jetzt ein Fernsehsender bin, der 10% Marktanteil hat in Deutschland und wir wissen über die Statistiken, dass wir eine durchschnittliche Sehdauer im Moment von 212 Minuten haben in Deutschland pro Zuschauer. Wenn ich das mal umrechnen würde, ich würde jetzt meinen Fernsehübertragungsweg abschlagen, würde das alles nur über das Internet machen, dann würde ich 200 Millionen Euro zahlen im Jahr dafür. Das ist ein Haufen Geld und das kann man sich eigentlich in Wirklichkeit nicht leisten. Deswegen, an der Stelle ist das Internet limitiert im Moment noch, einfach aus der Kostenstruktur heraus, aber eben auch aus der Leistungsfähigkeit der technischen Systeme. Da sind wir noch nicht so weit und wir hatten gerade letzte Woche eine Tagung beim VPRT, wo wir genau über das Thema gesprochen haben, ob nämlich wegen dieser hohen Kosten, wenn immer mehr Leute Video abrufen über das Internet, ob das überhaupt funktioniert, ob das realistisch ist und auf der anderen Seite, ob die Internet-Service-Provider eventuell den Content bewerten, nämlich in der Art und Weise, dass qualitativ hochwertiger Content, HDTV, Filme, dass die künstlich schlecht gemacht werden, wenn der Nutzer und derjenige, der es ins Internet stellt, nicht genügend Geld dafür bezahlt. Das ist eine ganz interessante Diskussion, die wir sicherlich in den nächsten Jahren hier noch verfolgen werden. Resultiert letztlich daraus, dass die technischen Kapazitäten begrenzt sind und wenn technische Kapazitäten begrenzt sind, treibt das den Preis. Das ist immer so wie in der freien Marktwirtschaft, das ist auch hier so. Um das zu umgehen, hatte ich Ihnen gerade gesagt, gibt es verschiedene Technologien, zwei eigentlich, die hier im Markt sind. Die eine ist diese Lösung von Akamai. Was machen die? Ich habe das versucht, mal in diesem Bildchen so ein bisschen darzustellen. Das ist diese Wolke, das ist diese Akamai-Wolke. Da stehen so ganz viele Server, das sind diese gelben Kästen. Die gehören Akamai, die haben die deutschlandweit, aber auch weltweit verteilt. Was wird da gemacht? Der Content wird jetzt, wenn er abgerufen wird, wenn also 1 Million Leute auf einmal einen Stream gucken wollen, dann wird er nicht von einem Dienstleister, von einer Webfarm abgefordert, sondern verteilt übers Internet, über diese Ackermeister-Server. Das heißt, jemand, der in Hamburg sitzt, der kriegt den Content dann nicht, wenn wir jetzt mal ausgehen, meinetwegen vom WDR in Köln, der kriegt dann den Content nicht direkt von der Webfarm vom WDR in Köln, sondern der wird umgeleitet über den Server in Hamburg und wird dann über den Server in Hamburg ausgeliefert. Dadurch wird die Last so ein bisschen verteilt im Internet, kostet aber Geld. Die andere Möglichkeit ist das sogenannte IP-Multicast. Ein wichtiger Merkposten, soweit sind wir leider noch nicht in der Internettechnologie. Bei IP-Multicast wird was Ähnliches gemacht. Da habe ich auch ganz viele Server verteilt im Netz. Und der Content wird halt verteilt auf die einzelnen Server, werden Kopien angefertigt vom Content, die auf die einzelnen Server gelegt werden und dann eben an die Nutzer ausgespielt werden. Und die zierende Grafik sieht man, der schöne Vorteil bei der IP-Multicast-Technologie ist, dass ich halt den Traffic limitiere. Der Traffic insgesamt bleibt dann für mich als Ausliefernder in der Webfarm relativ stabil. Das ist hier unten die Kurve. Im Gegenteil zum Unicast, das ist die rote Kurve, wird er halt, wie ich es ja eben auch geschildert habe, dramatisch ansteigen. Aber leider funktioniert dieses nur in geschlossenen Netzen. Die Telekom nutzt sowas in ihrem T-Home-Netz. Die haben ja dieses IPTV, T-Home-Produkt mit 1,3 Millionen Nutzern, wo eben die Kollegen, die Nutzer, die Fernsehnutzer über das IPTV-Netz Fernsehen gucken, also letztlich über die Telefonleitung. Und da muss man solche Techniken anwenden, um einfach den Traffic hier nicht in die Spitze zu treiben. Wichtig für alle Inhalteanbieter ist, dass man Synergien nutzt. Das heißt, ich muss versuchen, über mein Content-Management-System möglichst viele Ausspielwege zu bedienen. Also das Internet, Mobile, Mehrwertdienste, hybride Endgeräte, aber auch den alten 30 Jahre alten Teletext. Wenn ich das schaffe, dann kann ich möglichst große Potenziale erschließen im E-Commerce, im Marketing und in der Kundenverwaltung. Und letztlich steht über dem der Begriff des Cross-Media-Marketing, aber da werden wir bei den Nachrednern sicherlich noch drauf kommen. Kommen wir zu den hybriden Endgeräten. Das ist letztlich diese hybriden Endgeräte, wie ich es schon geschildert habe, ein sehr, sehr kostengünstiger Zugang eigentlich für alle Inhalteanbieter ins Wohnzimmer. Und wenn ich alle Inhalteanbieter meine, dann ist das tatsächlich so. Es ist nur ein ganz geringer Mehrpreis für den Nutzer, wenn er so ein Gerät sich ins Wohnzimmer stellt. Oft merkt das gar nicht, dass er die Technologie mitgekauft hat, weil sie einfach mit drin ist. Philips liefert 60% aller Fernseher mit dieser Technologie aus, egal ob der Nutzer es haben will oder nicht. Samsung ähnlich und wie gesagt, bei den anderen Endgeräten sind schon 100%, die solche Technologien haben. Was passiert da? Man hat so Kacheln wie beim Apple iPhone auch und man kann ganz normal mit der Fernbedienung mit rauf, runter, rechts, links diese Inhalte abrufen. Also das Wetter zum Beispiel. Und das Schöne ist hier personalisiert. Ich kann meine Postleitzahl eingeben und kann das Wetter für Düsseldorf abrufen. Oder wenn ich morgen eine Dienstreise nach Berlin habe, kann ich halt gucken, wie wird das Wetter morgen in Berlin schnell und präzise mit einer Postleitzahl viel einfacher als im Videotext. Aber auch andere Inhalteanbieter wie YouTube, Bild.de, Arte, Kino.de, ganz viele tummeln sich eben auf diesen Portalen. Und die Voraussetzung für den Inhalteanbieter ist einfach, dass er im Prinzip am besten eine Webseite hat. Das hatte ich ja gerade schon geschildert, so eine Webseite zu haben, das ist nicht so mehr das große Zauberwerk. Und wenn ich so eine Webseite habe, dann kann ich relativ einfach die Inhalte aus dem Content-Management-System im Online-Bereich für diese hybriden Endgeräte bereitstellen. Was muss ich machen? Ich muss mir redaktionell einmal überlegen, wie sieht denn meine Webseite eigentlich auf einem Fernseher aus mit einem Betrachtungsabstand von 3 bis 5 Meter. Viele von Ihnen haben jetzt inzwischen diesen Flachbildschirm im Wohnzimmer stehen und Sie wissen, man kann von der Auflösung her, aber auch vom Betrachtungsabstand nicht eine Webseite 1:1 darstellen, sondern man muss die Inhalte anpassen. Das heißt, die Schriftfonts müssen größer werden, die Bilder müssen größer werden und die Navigation muss angepasst werden. Das heißt, ich muss mit der Fernbedienung navigieren können und nicht mit der Tastatur und Maus, wie ich es ja am PC mache. Das ist eigentlich nicht der Regelfall, dass man im Wohnzimmer zwischen einer Maus und einer PC-Tastatur liegen hat, sondern man möchte eigentlich mit der Fernbedienung, wie ich sie gewohnt war und bin, auch weiterhin diese Medien nutzen. Hier muss man einfach wissen, dass man verschiedene technische Systeme im Markt im Moment hat. HWTV, das ist dieses HTML. Basierte System, CE-HTML-basierte System hat hier die größten Anhängerschaft im Moment. Aber es gibt eben auch noch andere Technologien. Ich muss mir das als Inhalteanbieter auch hier wieder überlegen. wie möchte ich ausgespielt werden, auf welche Plattformen möchte ich und kann das dann entsprechend technisch auch über Agenturen anpassen lassen. Wie liegen da die Kosten? Ungefähr zwischen 2.000 und 20.000 Euro pro System. Also wenn ich jetzt HBTV auswähle, das ist ein europäischer Standard inzwischen, der von Philips, Löwe und vielen anderen unterstützt wird, bin ich natürlich am besten aufgestellt, weil ich da die größte Masse an Endgeräten erreiche. Es gibt aber eben auch noch andere wie Samsung, Panasonic oder Sony, die es eben parallel probieren, hier in den Markt zu kommen. Sony eben ganz prominent ja in der Presse gewesen, weil sie hier mit Google TV die Allianz geschlossen haben, vor 2 Wochen in Amerika gestartet sind, in den ersten Läden. Das heißt, die Sony-Endgeräte haben automatisch Google TV mit auf dem Fernseher. Und man muss einfach gucken, wie diese Allianz dann ausgehen wird. Ich habe mit den Google-Vertretern hier in Deutschland mal gesprochen. Und sie mal eingeladen in der deutschen TV-Plattform, wo ich auch unterwegs bin, und gesagt, tragt doch mal vor, was ihr so vorhabt. Die Branche guckt auf euch und alle haben großen Respekt. Google hat viel Geld und einen großen Marktmacht. Was macht er denn da so? Und dann hieß es dann, nee, also erstmal noch nicht. Wir wollen erstmal in Amerika starten. Vielleicht kommen wir im Januar mal zu euch und erklären, was wir so vorhaben. Und ein Marktstart an sich ist sowieso vor Herbst 2011, also eigentlich von heute aus gesehen in einem Jahr in Deutschland und Europa nicht zu erwarten. Die Hersteller hier vom Erlösmodell her wollen natürlich auch ein bisschen an diesen schönen neuen Technologien partizipieren, also nicht mehr nur das Endgerät verkaufen, so wie sie es früher gemacht haben, sondern jetzt auch die Hand aufhalten, wenn Content ausgeliefert wird. Das ist ja neu, das gab es noch nicht. Das heißt, die haben sich da so ein Modell ausgedacht, Kost per Klick. Das heißt, wenn eine Seite oder ein Inhalt über so ein Portal abgerufen wird, dann muss der Inhalteanbieter zahlen. Oder was auch sehr beliebt ist, sind diese Sharing-Modelle und Umsatzerlöse. Wenn also Shopping-Plattformen da drauf sind, wenn Werbung erlöst wird, dann halten sie auch da einfach nochmal die Hand auf. Wichtig ist, ein Content-Management-System für alle Ausspielwege zu haben. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, das drückt die Kosten. Und ich habe hier mal exemplarisch gezeigt, was heißt denn das eigentlich bei den Inhalten an sich. Derjenige, der es hier am meisten getrieben hat, meines Erachtens, ist der Springer Verlag mit der Bild-Zeitung. Hier sehen Sie im Online-Bereich auf der linken Seite einfach mal das Angebot von Bild.de aus dem Internet abfotografiert. Und dann kann man sehr schön sehen, was machen die damit bei der hybriden Plattform. Sie sehen, diese Seite sieht völlig anders aus auf dem Fernseher oder das kann man auch beim Blu-ray Player abrufen. Also völlig entschlackt von Inhalten. Da sind nicht mehr so viele Inhalte drauf, wie es auf der Webseite ist. Es sind auch viel größere Schriftfonds. Die können Sie jetzt fast aus der Entfernung, wie Sie da sitzen, schon lesen. Und die Content-Management-Systeme liefern hier, was die Bilder zum Beispiel angeht, das ist das gleiche Template, wie Sie es sehen im Fernsehen, wie auch auf der Webseite, liefern also hier die Bilder und die Texte parallel aus dem gleichen System aus. Das kann man hier sehr schön beobachten. Und was man auch noch sehen kann, ist, dass auch diese hybriden Endgeräte eigentlich neben den traditionellen großen Inhalteanbietern wie Springer mit Welt Online, Bild.de oder die Tagesschau, die öffentlich-rechtlichen Kicker, Wetter.net, Wetter.com, Falk, TomTom, also Routenplaner sind auf diesen Endgeräten schon drauf und viele andere, das sind die roten. Also die Großen, von denen man sagen würde, naja, die haben das Geld und die haben die Power, um solche neuen Technologien von Anfang an auch hier mitzutreiben, gibt es eben aber auch, und das ist die andere Hälfte, sind die Schwarzen, Anbieter, von denen man eigentlich vorher noch nie was gehört hat. Das sind kleine Anbieter, die jetzt hier die Chance sehen, Reichweite zu schaffen über diesen Eintritt ins Wohnzimmer und die alle sehr ansehnliche Auftritte programmiert haben oder haben lassen. Und ich sagte ja schon, von den Kosten absolut überschaubar. Das geht da irgendwo so bei 2.000 Euro los, wenn ich ein bisschen was verlinken will. Skaliert dann hoch irgendwo bis 20.000 Euro. Aber in diesem Bereich bewegt sich das und somit haben eben auch kleinere Anbieter durchaus die Möglichkeit, hier ins Wohnzimmer zu kommen. Eine Projektion für diese Endgeräte von der GfK ist, dass wir in 4 Jahren, also in 2015, mindestens 20 Millionen von diesen Geräten in deutschen Wohnzimmern stehen haben. Die Hälfte der Nutzer schließen sich inzwischen an, was mir unheimlich hoch erscheint, ist aber eine Aussage von der GfK. Ja, wie das dann weitergeht, muss man dann sehen. Das ist seit einem Jahr am Start dieser Technik, das wird sich dann zeigen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Erlösmodellen und Kosten für den Nutzer? Auch hier fand ich das bei Bild-Zeitung sehr interessant, was die gemacht haben. Das ist das Apple App für die Bild-Zeitung, kostet 79 Cent. Das heißt, wenn ich das runterlade, kriegt Apple, ich glaube, von den 79% 10% und die Bildzeitung, der Springer Verlag, den Rest. Das ist eine einmalige Gebühr. Und hier, da habe ich als Nutzer dann halt gezahlt. Und was kriege ich dafür? Ich habe das hier mal auf meinem iPhone, ich hoffe, dass das jetzt startet, abgefilmt. Da kriegt man komplett dieses ganze Angebot der Bildzeitung mit Streaming-Content, also super hochwertige Videos. Sie kriegen die News, Sie kriegen Politiknachrichten, sehr schön übersichtlich aufbereitet. Die Fotodatenbanken, die man im Online-Bereich findet, sind hier abzurufen. Also eigentlich die ganze Klaviatur, die im Online gespielt wird, haben die hier auf Mobile übertragen. Und das jetzt nur auf der Apple-Plattform. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei Samsung und bei anderen ähnlich funktioniert. Ich gehe aber mal einfach davon aus, weil es einfach wichtig ist, hier diese Multi-Content-Strategie zu fahren und eben auf allen Technologien und allen Plattformen eben auch stattzufinden. 30% sogar. Wir haben schon den Preis angezogen. Ich hatte noch die Information 10. Wie sieht es mit den Erlösmodellen aus? Und da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und da bin ich auch schon am Ende meines Vortrags angekommen. Die Erlösmodelle liegen sicherlich beim Internet ganz stark in der Werbung. Das ist der wichtigste Erlöstreiber, aber Pay-Content kommt hier immer mehr, gerade die Musik, der Musikbereich, aber auch der Videobereich. Hier solche Bereiche genannt wie Maxdom, RTL Now und viele andere. Aber auch die Rate-Links- oder Revenue-Share-Modelle sind sehr beliebt und gerade auch der Bereich E-Commerce. Wir haben in Deutschland über Internet inzwischen 15 Milliarden an Umsätzen über diese Medien. Das ist ein Riesenbereich mit großen Wachstumsraten. Man kann sagen, ungefähr 10% jedes Jahr wächst das. Und wenn wir jetzt diese hybriden Endgeräte im Wohnzimmer stehen haben, möchte ich mir noch gar nicht ausmalen, die ganzen Teleshopper, alle, die jetzt ja heute im Fernsehen schon stark sind, die Teleshopper in Deutschland, QVC sitzt hier um die Ecke, erlösen 1,2 Milliarden jedes Jahr. Wenn die also ganz einfach über diese neuen Endgeräte hier dann zusätzlich nochmal ins Wohnzimmer einziehen und schöne Bestellplattformen haben, wo man sich dann die Videos nochmal angucken kann, die Inhalte nochmal angucken kann, da ist sehr, sehr großes Potenzial drin, gerade auch für uns hier in Nordrhein-Westfalen. Im Mobile-Bereich ist es ganz ähnlich, die Apps gerade schon genannt, ein sehr schönes Erlösmodell, aber hier auch Werbung und Pay-Content sicherlich ganz vorne zu nennen. Und die Mehrwertdienste lassen im Moment so ein bisschen nach mit Klingeltönen, Voting und sowas, Wallpaper, das war mal ein Hype vor 5 Jahren. Ich habe mir sagen lassen, dass das im Moment sehr stark auch wieder rückläufig ist. Ja, und bei den hybriden Endgeräten eben Sponsored Links, Werbung, auch hier E-Commerce, Cost per Click und Revenue Shares. Ja, damit bin ich am Ende angekommen meiner Präsentation. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich glaube, es sind noch ein paar Minuten Zeit, um eventuell Fragen zu stellen.